Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Schweizer Stunde im Konterfunk. Mein Name ist Philipp Gut. Wir haben in dieser Sendung wie immer für Sie die interessantesten Gesprächspartner zur schweizerischen Politik, zur Schweiz generell am Start. Heute unterhalte ich mich mit dem sehr erfolgreichen Unternehmer und emeritierten Professor für Ökonomie Giorgio Behr über die neuen Verträge der Schweiz mit Brüssel. Er äußert sich aus Unternehmersicht dazu, ob diese Verträge etwas bringen. Er ist da sehr kritisch als Unternehmer, auch aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Industrie. Dann mein zweiter Gesprächspartner ist Valentin Landmann, bekannter Rechtsanwalt, oft auch als Milieuanwalt bezeichnet. Er ist der ideale Gesprächspartner für unser zweites Thema. Wir wollen uns nämlich unterhalten über die Clan-Kriminalität in der Schweiz, die aus dem Ausland auch in die bisher ja eher davon verschont gebliebene Schweiz hineinschwappt. Ich frage ihn, welche Clans da in der Schweiz aktiv sind, wie gefährlich diese ganze Szene ist. Darüber gibt uns Valentin Landmann Auskunft. Ich begrüße jetzt bei mir zum Gespräch Giorgio Behr. Er ist Unternehmer in der Industrie tätig gewesen, hat unter anderem die Behr-Bircher Cellpack BBC Group aufgebaut und er ist im Co-Präsidium der Unternehmervereinigung Autonomie Suisse. Ich unterhalte mich mit ihm über die EU-Verträge aus wirtschaftlicher Perspektive und auch über die vielfältigen Erfahrungen, die er in seiner reichen Karriere als Unternehmer in der Schweiz und im EU-Gebiet gemacht hat. Herr Behr, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Guten Tag, Herr Gut.
Herr Behr, Bundespräsident Guy Parmelin hat in Brüssel die neuen Verträge der Schweiz mit der EU unterzeichnet. Bis zur Volksabstimmung dauert es noch eine Weile, aber das Thema ist in der öffentlichen Debatte bereits allgegenwärtig und wird auch bereits heftig diskutiert. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
Nun, wenn eine Diskussion frühzeitig startet, zeigt das große Interesse, dass breite Kreise der Stimmbevölkerung dieser Frage ja entgegensetzen. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen der Stärke der direkten Demokratie, dass man sich frühzeitig damit beschäftigt. Es gibt ja sehr viele Vorlagen bei uns. Ein Teil ist nicht extrem relevant und dort macht es Sinn, auch erst kurz vorher zu sprechen. Aber hier geht es doch um ganz wichtige Weichenstellungen. Und ich begrüße es sehr, dass man die Chance hat, frühzeitig viele Argumente, die kursieren, auch zu widerlegen oder genauer zu prüfen.
Nun ist ja auch innerhalb der Wirtschaft diese Frage, wie Sie es andeuten, bereits ein sehr starkes Thema. Auch da gibt es große Unterschiede, punkto Meinung, wie man diese neuen EU-Verträge einschätzt. Man kann sagen, die Wirtschaft, die Unternehmen sind gespalten. Die Befürworter argumentieren ja, wir bräuchten diese Verträge. Sie garantierten Wachstum, Wohlstand, Stabilität, verlässliche Beziehungen, Rechtssicherheit. Das sind so die Schlagworte in der bereits anlaufenden Kampagne der Befürworter. Sie sehen das anders. Was entgegnen Sie diesen Argumenten?
Also zuerst einmal würde ich, ohne natürlich statistisches Material auf den Tisch legen zu können, mir scheint es, dass eine Trennung erkennbar ist in der Wirtschaft. Auf der einen Seite die Verbände und Leute aus Konzernzentralen, nur ganz wenige Leute, die selber ein Unternehmen aufgebaut haben und führen, meistens dann Leute, die eben ihrerseits in den Verbänden sitzen. Also das sind die vehementen Befürworter und auf der Seite der kritisch argumentierenden Gegner dieser vielen Verträge sieht man ausschließlich Unternehmer, also Leute, die sehr nachhaltig, langfristig denken, die mit ihrem eigenen Geld etwas riskieren und Arbeitsplätze aufbauen. Und von dem her zeigt sich natürlich, weshalb Unternehmer das anders sehen, weil sie halt über die nächsten paar Monate hinausdenken und auch über die nächste Bonusperiode hinausdenken. Und deshalb lohnt es sich einfach, sowohl die Gutachten, die der Bundesrat zugunsten der kleinen, knappen Mehrheit im Bundesrat für diese Verträge erstellen ließ, genauer anzuschauen und andererseits halt auch das Vertragswerk kritisch zu analysieren. Und darauf können wir gerne eingehen.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem, was Sie jetzt eingangs in Ihrem Statement betont haben. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, die richtigen Unternehmer, die unternehmerisch noch tätig sind, die sind eher kritisch. Es sind eher die Apparatschiks in den Verbänden, die an Bürotischen sitzen, aber nichts wirklich von der Wirtschaft verstehen, die die Verträge befürworten. Ist das richtig oder ist das überspitzt formuliert?
Ja, das ist sicher überspitzt formuliert mit den Eigenschaften, die Sie diesen Leuten anhängen. Ich würde einfach sachlich nüchtern sagen, Verbandsvertreter, Vertreter aus Konzernstäben neigen dazu, das Ganze als unwahrscheinlich wichtig zu sehen. Es sind aber natürlich die gleichen Leute, die vor kurzem unglaubliche Konzessionen gemacht haben an die Gewerkschaften und das liberale Arbeitsrecht, das in der Schweiz ja verantwortlich ist für die extrem tiefe Jugendarbeitslosigkeit, für die tiefe Arbeitslosigkeit insgesamt, wenn man mal den Asylbereich ausklammert. Ich glaube, man muss das jetzt nicht mit überspitzten Etiketten qualifizieren. Übrigens gibt es auch viele Manager, auch in ganz großen Konzernen, die unternehmerisch denken. Also das ist ja kein Gegensatz. Aber auch die, ich kenne viele, die in solchen Firmen arbeiten, die stellen sachlich nüchtern fest, eigentlich bringt uns das wenig kurzfristig oder überhaupt nichts und langfristig bringt uns das viele Nachteile.
Jetzt haben Sie selbst angeregt, ein bisschen genauer hinzuschauen auf die Gutachten, auf die Argumente des Bundesrats, der Befürworter. Machen wir doch das gerne. Nehmen wir Ihren Vorschlag hier spontan auf. Was ist denn falsch an der Darstellung des Bundesrats?
Es ist ja nicht der Bundesrat. Es geht also um die Gutachten. Dann nehmen wir mal das Ecoplan-Gutachten. Denke, man kritisiert Ecoplan nicht, wenn man sagt, das ist eine Organisation, die eher staatsnah ist, zum Teil vielleicht auch eher nach links tendiert, aber doch qualitativ sehr gut arbeitet. Und wenn man dieses Gutachten Ecoplan anschaut, und das haben für uns unter anderem der Professor Marc Schenker gemacht aus der Universität Fribourg, dann stellt man fest, die angeblich so wichtigen wirtschaftlichen Vorteile, die bestehen darin, dass heute in 20 Jahren, wenn man nicht unterschreibt, dass Bruttoinlandprodukt pro Kopf, also quasi die Wertschöpfung pro Kopf im Jahre 2045 angeblich 2500 Franken pro Jahr oder 200 Franken pro Monat tiefer liegen soll. Schaut man das nun genau an und akzeptiert kritiklos sämtliche Annahmen, weil dann, glaube ich, kann man stark argumentieren, dann stellt man einerseits fest, dass von den zwei großen Verträgen für die Wirtschaft das Vertragswerk zur gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen, Mutual Recognition Agreement, MRA, wird das auch immer wieder bezeichnet, das ist selbst in der Ecoplan-Studie praktisch mit null negativen Auswirkungen bedacht. Also meine Argumentation, die ich auch an dieser Stelle schon gemacht habe, die aufzeigt, dass eben die Exportindustrie dadurch kaum mehr profitiert, weil zum Beispiel die Pharmaindustrie überhaupt nicht über Zulassungen in der Schweiz verfügt, die dann auch in der EU gelten, sondern jedes Medikament muss direkt in der EU zugelassen werden. Also diese Argumentation der Gegner wird auch durch das Ecoplan-Gutachten eigentlich bejaht. Somit bleibt nur die Einwanderung über das Personenfreizügigkeitsabkommen. Und da ist es mal klar, wenn mehr Leute einkommen und ein Teil davon arbeitet, muss insgesamt die Wertschöpfung ja steigen. Ich glaube, das verstehen alle. Und jetzt geht es auch darum, stimmt denn diese Berechnung? Und da gibt es einige Hinweise von diesem Professor aus der Uni Fribourg, der zeigt auf, wenn man akzeptiert, dass viele Firmen aus der Schweiz ihre Arbeitsplätze verlagern, wie das Ecoplan-Studie annimmt, aber das muss ja gar nicht so sein, das wird einfach mal unterstellt, dann müsste man natürlich einen Teil der Wertschöpfung gleichwohl für die Schweiz berücksichtigen, denn die Eigentümer, die behalten ja die Nettowertschöpfung, den Gewinn bei sich und das ist halt auch Teil des Bruttoinlandproduktes und somit kann man einerseits sagen, es verschwindet gar nicht so viel, das wurde falsch gewertet in dieser Studie und zweitens zeigt die Studie selber auf, dass das bisschen als möglichen Mehrertrag, wenn wir jetzt kritiklos unterschreiben, eigentlich primär jenen Leuten und jenen Unternehmen zugutekommen, die ein Kapitaleinkommen haben. Das ist typischerweise großer Immobilienbesitz oder halt auch großes Privatvermögen mit Aktien und so weiter. Also schließe ich jetzt mal aus der Ecoplan-Studie drei Sachen. A. Unsere Argumentation, dass die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen relativ bedeutungslos geworden ist, stimmt, bestätigt durch das Gutachten des Bundesrates. Zweitens, wenn man alle Annahmen akzeptiert, obwohl die zum Teil ja nicht wirklich überzeugend sind, selbst dann muss man feststellen, dass Ecoplan eigentlich nachweist, dass nur etwa 0,9% im Jahre 2045 dieses Einkommen pro Kopf höher sein könnte. Und ich meine, in 20 Jahren eine Voraussage zu machen von 0,9% mehr, das wissen alle, das könnte plus 3 oder minus 5 sein. Diese Aussage ist irrelevant. Aber was relevant ist, Ecoplan-Gutachten zeigt auf, dass wenn überhaupt etwas mehr anfällt, dann kommt es nicht dem breiten Mittelstand zugute, sondern denen, die schon mehr haben. Und da muss ich schon sagen, entweder die Linke war lesefaul und hat das nicht gelesen oder sie hat das nicht verstanden. Und deshalb kann man eigentlich sagen, das Gutachten Ecoplan, auch wenn man alles akzeptiert annahmen, zeigt eigentlich, dass mit den Verträgen die Sache nicht besser aussieht. Und somit wiegen alle Argumente gegen die Verträge, die dann mit Abhängigkeit zu tun haben, mit dem Demokratie-Bypass, den der Tagesanzeiger auch als Schlagzeile verwendet hat, dass die eben stimmen.
Jetzt haben Sie Marc Schelker angesprochen, der eben diese Ecoplan-Studie analysiert hat. Ebenfalls angetönt zumindest haben Sie die Frage, ob eben das Bruttoinlandprodukt generell einfach steigt durch die starke Zuwanderung, durch möglicherweise die Verträge, auch die neuen mit der EU. Oder ob das eben auch dann pro Kopf wirklich wirksam wird. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass auch bei diesen bundesratsnahen Studien, also bei der Ecoplan-Studie zum Beispiel, die vom Bundesrat in Auftrag gegeben worden ist, dass da nur sehr kleine Zuwächse überhaupt da sind beim Wohlstand pro Kopf. Ist das richtig?
Ja, also Professor Marc Schelker hat ganz eindeutig aufgezeigt, dass es einige wenige Fehler hat in diesem Gutachten und dass dadurch dieser mögliche theoretische Zuwachs absolut minimal ausfällt in einer Durchschnittsbetrachtung. Nun wissen wir aber, dass Durchschnittsbetrachtungen schlecht sind, weil sonst hätten alle Leute in der Schweiz ein respektables Vermögen, sondern man muss ja auf die Verteilung achten. Und da zeigt das Ecoplan-Gutachten sogar offen, dass wenn schon ein bisschen mehr herausschauen könnte, dann landet es nicht unbedingt bei der breiten Masse, sondern eher dort, wo es schon genug hat.
Jetzt sind Sie ja selbst als Unternehmer im EU-Raum tätig. Sie haben auch bei deutschen Firmen wie ZF zum Beispiel gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht oder machen Sie immer noch mit Ihrer Firma?
Ja, ich will ja nicht in ein allgemeines EU-Bashing einsteigen, sondern einfach nüchtern einige Dinge feststellen, die auf uns wirken. Es ist eben nicht so, dass in der EU der Marktzugang selbst für EU-Unternehmen völlig frei ist. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft, Elektrizität, wo ich auch tätig bin. Da nützt es mir nichts, wenn ich in Deutschland zugelassen bin. In Frankreich gelten andere Regeln. Oder ein Beispiel aus einem Unternehmen eines Bekannten von mir, der amerikanische Handelsprodukte einführt in Europa. Der hat sie in Frankreich zugelassen. Und siehe da, beim ersten Angebot an Gemeinwesen in Deutschland, also die öffentliche Hand, musste er zur Kenntnis nehmen, dass die gesagt haben, ja, theoretisch gilt das schon, aber wir wissen nicht, ob die Franzosen richtig prüfen. Sie müssen das hier in Deutschland auch noch einmal zulassen. Oder ein letztes Beispiel. Meine Gattin ist aus Frankreich, aus dem Norden der Lorraine, und sie hat dort ein Landhaus. Und das ist an der Grenze zu Luxemburg, Belgien, aber auch nicht weit von Deutschland weg. Nun, in jener Gegend sind gute Handwerker relativ rar. Und wir wollten naheliegenderweise für die Reparaturen, die so alle 20 bis 30 Jahre halt anfallen, wollten wir deutsche Handwerker nehmen. Mehrere Telefonate, alle haben gesagt, wir nach Frankreich, das ist zu kompliziert. Ja, da brauchen Sie so viele Versicherungen, Genehmigungen und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, es wird ja immer wieder Werbung damit gemacht, dass man die deutschen Unternehmen und die französischen in die Schweiz lassen muss und nicht 8 Tage Voranmeldung, sondern 4 und so weiter. Und dass dann die Gewerkschaften kontrollieren, ob die auch richtige Löhne zahlen. Das würden wir ja alles akzeptieren. Haben wir gesagt, jetzt nehmen wir Schweizer Unternehmen rüber. Was ist passiert? Wir mussten zuerst einen Mehrwertsteuerberater engagieren, weil das recht komplex geworden ist. Das war vor 25 Jahren noch etwas einfacher. Und dann ging es darum, ob die direkt tätig sein könnten dort. Geht nicht. Aus gesetzlichen Gründen braucht es eine Garantie décennale, also eine über 10-jährige Garantie. Es braucht zusätzliche Versicherung. Die kann man als Schweizer kaum abschließen, es sei denn, man habe hunderte von Millionen an Aufträgen dort. Ich musste jetzt einen kleinen GU suchen in Frankreich, der jetzt halt Arbeit erledigt, die an sich nicht nötig wäre. Und dann können die Schweizer Gewerber dort auch arbeiten. Also einfach zu sagen, ja, offene Grenzen, das stimmt nicht. Und ohne jemandem zu nahe zu treten, in der EU gibt es eine Vielzahl von Hürden. Und es ist überhaupt nicht so, dass dann der Marktzugang überall frei ist. Nicht einmal für Unternehmen, die total in der EU angesiedelt sind.
Ja, es ist sehr interessant, was Sie da schildern. Also sehr viele auch nicht tarifäre Handelshemmnisse. Der Binnenmarkt, der sogenannte, der vielbeschworene, der funktioniert aus Ihrer Erfahrung also nicht wirklich.
Ja, ich sage einfach, das sind alles Schönwetter-Aussagen von Leuten, die selber nie dort gearbeitet haben. Natürlich ist das Umfeld generell in der EU sehr schwierig geworden. Wenn man jetzt sieht, dass in der Schweiz offenbar der Vorsitzende von Betriebskommissionen speziell geschützt werden soll. Ich habe selber im Zusammenhang mit den Regeln, die jetzt der Arbeitgeberverband und Economy Suisse mit den Vertretern der Arbeitnehmer abgeschlossen haben und mit dieser Regel, wonach ein besonderer Kündigungsschutz besteht für Vertreter von Gewerkschaften und Vorsitzenden von Betriebsräten, habe ich Frankreich jahrelang jemanden bezahlt, der nie gearbeitet hat. Alle wussten, er ist im Wieberg oder in der Wiestub. Und es brauchte die Überzeugung von 3 Damen im Betriebsrat, die endlich einen Kollegen, einen männlichen, überzeugt haben davon, dass das so nicht mehr geht. Und dann haben diese Leute dem Herrn, dem wir immer den Lohn bezahlt haben, ohne dass er gearbeitet hat, die Kündigung ausgesprochen. Und ich befürchte halt, dass in der Schweiz langsam aber sicher sich dann solche Praktiken auch einnisten. Man sieht sie auch in anderen Bereichen. Es wäre halt schon wichtig, dass mit unserem konträren System in der Berufsbildung, in der Durchlässigkeit der Ausbildung, dass wir da diese Stärken pflegen und nicht laufend schwächen.
Ja, kehren wir noch zurück zu den EU-Verträgen im engeren Sinn. Wir haben jetzt über verschiedene Aspekte, auch Perspektiven aus Sicht der Wirtschaft gesprochen. Zentral dabei sind ja aber auch sogenannte institutionelle Fragen, also zum Beispiel die Rechtsübernahme, sogenannte Ausgleichs- oder Strafmaßnahmen durch die EU, das Europäische Gericht. Das ist ein massiver Souveränitätsverlust, auch eine Beschneidung der direkten Demokratie. Wie schwer wiegt das für Sie?
Ja, ich denke, wir müssen 2 Elemente in den Vordergrund stellen. Es gibt einerseits die Tatsache, die auch von den vehementen Befürwortern nicht bestritten wird, dass künftig eine Vielzahl von Erlassen der EU mehr oder weniger direkt von der Schweiz übernommen werden müssen. Nur ein kleiner Teil muss noch umgewandelt werden in schweizerische Gesetze. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, dass finanzielle oder wirtschaftliche Konsequenzen drohen, wenn man sich nicht konform verhält. Und da unterscheide ich jetzt zwei Sachen. Wenn einerseits eine Regel in der EU erlassen wird, die für alle gilt, auch für die Schweiz, dann ist es so, dass die EU-Mitglieder, die lassen sich Zeit. Das kennen wir aus allen Bereichen. Nach Ablauf der Frist zur Umsetzung gehen dann mal erste freundliche Schreiben an die Regierungen. Dann passiert immer noch nichts. Und nach vielen, vielen Jahren wird vielleicht mal eine Buße angedroht. In der Regel wird dann aber die Buße nicht ausgesprochen. Und so haben die EU-Mitglieder eine wirklich lange Zeit zur Verfügung, um etwas zu tun oder in der Regel nichts zu tun, wenn es ihnen nicht passt. Die Schweiz dagegen wäre durch den neuen Mechanismus gebunden. Sie wäre die Einzige, die sofort umsetzen muss. Und wenn sie nicht umsetzt, geht's nicht lange. Dann geht's vor Schiedsgericht und geht's vor den Gerichtshof oder was immer passiert. Und dann drohen die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen. Was immer unter Ausgleichsmaßnahmen verstanden wird, eines ist ja klar, Ausgleich signalisiert, zumindest in meinem Sprachverständnis, dass die theoretischen Vorteile, die sich die Schweiz daraus erhofft, dass sie etwas nicht umsetzt, ausgeglichen werden. Sprich, die Schweiz kann tun, was sie will. Entweder sie nutzt die Vorteile und zahlt den Gegenwert ein, oder sie beißt auf die Zähne, macht das und hat halt die Vorteile nicht. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, Nein zu sagen, weil man hat dann keinen Vorteil mehr. Und so ist es wirtschaftlich für die Schweiz sehr, sehr einseitig, weil wir die Einzigen sind, die sofort handeln müssen, und wir sind auch die Einzigen, die sogar noch zahlen müssen, wenn wir es nicht tun. Das zweite Element ist das, was der Tagesanzeiger als Demokratie-Bypass definiert hat. Es ist, ich habe das in einem Interview auch gesagt, eigentlich ein Fall für die Psychiater. Wie kann man verstehen, dass die Verbände, die Kantone und die Bundesversammlung freiwillig bereit sind, bei einer Vielzahl von Anlässen nicht mehr angehört zu werden? Es ist eigentlich unglaublich. Der Bundesrat gibt seinen Beamten gewisse Aufträge. Im gemischten Ausschuss wird neu, zum Beispiel bei den Zulassungen, gar nicht mehr gefragt, bist du einverstanden oder nicht. Es ist nicht mehr Mutual Agreement, sondern es ist nur noch Konsensus. Also ein Blick in die Runde, hat jemand ein Problem? Na, gehen wir zum nächsten Punkt. Und das ist ja unglaublich, dass sich drei wichtigste Spieler im ganzen Vernehmlassungsprozess einfach so aus der Diskussion rausnehmen. Konsequenterweise und mehr spaßeshalber gedacht, müssten eigentlich alle Mitglieder der Bundesversammlung sagen, ja, es ist nicht mehr ein Job, der so viel zahlt wie ein hochdekorierter und bezahlter Mittelschullehrer oder noch mehr, sondern wir machen das künftig auch für die Hälfte, denn es fällt viel an Arbeit weg.
Ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, den wir gerne in die politische Debatte schmeißen. Vielleicht langsam zum Schluss kommend. Sie haben angetönt, dass es zum Teil bürokratisch zugeht ist, auch aus eigenen Erfahrungen in der EU. Das ist ja in der Schweiz auch so. Man kann ja auch selbstkritisch sein und sagen, dass hier die Regulierungen, Vorschriften, Abgaben ebenfalls zunehmen. Deshalb die Frage, was kann denn die Schweiz selbst tun, damit sie wirtschaftlich noch fitter und wettbewerbsfähiger wird?
Da gibt es viele Punkte. Ich habe heute einen Artikel gelesen in den Schaffhauser Nachrichten von einem jungen FDP-Parlamentarier, der gesagt, die Post geht in Asien ab. Der hat aber aufgezeigt, was die Schweiz tun kann. Dazu gehört beispielsweise die Deregulierung. Ein einfaches Beispiel ist, weshalb streiten wir jetzt lang über Zulassung? Weshalb akzeptieren wir im Bereich der Medizinaltechnik Nichtzulassung der Food and Drug Administration, FDA in den USA, der entsprechenden Behörden in Europa, weil die anderen Leute sind ja nicht dümmer als wir. Und weil sie große Märkte betreuen, haben sie möglicherweise auch viel mehr Möglichkeiten, um Missbräuche zu erkennen und Gefahren zu sehen. Und deshalb kann man deregulieren nur schon, indem man bereit ist, auch großzügiger gewisse Dinge aus dem Ausland zu anerkennen. Da fallen sofort sehr viele Leute weg. Wir brauchen dann die Techniker nicht mehr in den Behörden, sondern sie können in den Firmen arbeiten, und damit reduziert man natürlich auch wieder die Zuwanderung. Das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt natürlich generell im Bereich der Verwaltung. Ich glaube, und das hat jetzt nicht mit der EU zu tun, je größer eine Organisation ist, desto mehr Informations- und Sitzungsaufwand ergibt sich. Und man muss sich schon fragen, weshalb sind Konzerne in der Lage, periodisch über, ich sage es jetzt mal etwas salopp, mit dem Einsatz von externen Beratern wieder so und so viele Stellen zu streichen. Es ist ganz einfach, weil wenn man diesen Kommunikationsbedarf sieht, diesen Orientierungsbedarf, den Sitzungsbedarf, dann ist das Streichen von 10% der Stellen in der engeren Verwaltung, ich spreche nicht über Pflegedienste und Ausbildung, das ist überhaupt problemlos, weil alle die Sitzungen, die wegfallen für die Leute, die bleiben, führen dazu, dass sie problemlos die 10% zusätzlich erledigen können, die dadurch bei ihnen landen. Das sind einige wenige Beispiele, aber ich glaube, es gibt für Leute, die sich nicht definieren nach der Anzahl Untergebenen, und das ist in der öffentlichen Hand leider noch oft der Fall, ist es möglich, hier Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben zum Beispiel in unseren Firmen schon frühzeitig gesagt, Top-Fachleute behandeln wir wie Kaderleute, die große Bereiche führen, weil es braucht beides. Und es kann nicht sein, dass man sich primär über die Anzahl Untergebene definiert. Aber ich denke, auch diese Diskussion kann man lange fortsetzen. Die Schweiz, das war schon meine Reaktion nach der Abstimmung 1992, wo ich ein Befürworter war. Als es Nein war, habe ich gesagt, no problem. Die Schweiz muss jetzt alles tun, dass wir besser sind als die anderen. Und das wäre für mich die Zielsetzung. Der Bundesrat müsste eigentlich sagen, hören wir auf, immer alles mit der EU und für die EU zu tun. Hören wir auf, davon zu träumen, dass die EU uns im Winter Strom schickt, der mit Kohle, Öl, Gas oder Atomkraftwerken hergestellt wird. Schauen wir doch, dass wir endlich mal unsere Probleme so weit als möglich und sinnvoll eigenständig lösen. Denn ich befürchte, dass bei einer Unterschrift unter diese Verträge die gleichen Leute, die vehement dafür waren, dann in Bern sagen, wenn etwas kommt, das uns und ihnen nicht passt, ja, da können wir nichts tun, Brüssel hat entschieden. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Ausrede für Leute, die gerne eine Position haben, ohne dann an dieser Stelle auch einiges für das Volk, für das ganze Land zu leisten.
Ja, vielen Dank, Herr Beer, für diese sehr interessanten Ausführungen. Wir haben uns unterhalten in diesem Gespräch über die neuen EU-Verträge der Schweiz mit Brüssel, insbesondere aus der Perspektive der Wirtschaft und eben auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die Sie als sehr erfolgreicher Unternehmer gemacht haben in der Schweiz und in der EU. Vielen Dank, Herr Beer, für dieses Gespräch.
Gerne geschehen, Herr Gut.
Nun bei mir in der Sendung Valentin Landmann, den bekannten Rechtsanwalt, der sehr viel weiß über die organisierte Kriminalität in diesem Land. Wir sprechen darüber, ob es auch in der Schweiz Clanstrukturen gibt, was man da weiß. Jüngst haben sich ja Schlagzeilen dieser Art gehäuft. Valentin, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank und ich freue mich natürlich sehr, wieder bei euch zu sein.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite beim Konterfunk. Valentin, die Schlagzeilen in der letzten Zeit. Man konnte lesen in Schweizer Zeitungen, ein Mafioso sei in Wetzikon verhaftet worden. Es gab Schüsse und Verfolgungsjagden in der Stadt Zürich. Auch der Chef der Kripo bei der Zürcher Kantonspolizei hat gesagt, Zitat, die organisierte Kriminalität wird zunehmend sichtbar. Was geht da ab in Zürich und generell in der Schweiz?
Es ist so, man muss etwas aufpassen, hier gleich zu kriminalisieren und zu pauschalieren. Es hat natürlich schon seit langem Einzelfälle von Schwerstkriminalität gegeben, auch Einzelfälle von organisierter Kriminalität aus dem Ausland, die dann hier in die Schweiz rübergeschwappt ist. Also das sagt an sich noch nicht sehr viel. Was aber etwas sagt, ist natürlich, dass in der letzten Zeit effektiv Clanstrukturen sichtbar geworden sind. Clanstrukturen, kriminelle Clanstrukturen der organisierten Kriminalität.
Jetzt sagen die Behörden, sagt die Zürcher Kripo, dass es da italienische Mafia gebe, aber auch kriminelle Netzwerke aus dem Balkan, das haben sie wörtlich so gesagt, der Türkei, Belgien und den Niederlanden. Sind das die Hauptnationen auf diesem Feld oder ist das eher eine zufällige, nicht vollständige Auswahl?
Da muss man nun, wie gesagt, etwas aufpassen, was man in die Welt setzt. Denn einzelne Kriminalitätsfälle, Schwerstkriminalitätsfälle, auch mit Berührung zur organisierten Kriminalität, das gab es eigentlich schon lange und schon immer. Aber es ist ganz, ganz klar sichtbar, dass in den letzten Jahren, ich würde das etwa auf 5 bis 7 Jahre schätzen, die Kriminalität, die organisierte Kriminalität in der Schweiz ganz klar zugenommen hat. Und jetzt darf man aber auch nicht einfach pauschalieren und sagen, jeder, der jetzt ein Dieb in der Schweiz ist oder jeder, der irgendwas gemacht hat, gehört zur organisierten Kriminalität. Das ist schlicht Quatsch, sondern es gibt Ausläufer der organisierten Kriminalität in der Schweiz. Und das hat auch seine Gründe. Es ist natürlich so, dass die Schweiz ein gutes Beet für das Wachstum von organisierter Kriminalität in Ruhe schafft. Es ist so, wenn man sich, sagen wir, in Mailand oder in Rom oder in Neapel niederlässt als Mafioso, dann ist das etwas schwierig. In der Schweiz hat man den Vorteil der relativ ruhigen Umgebung. Wir haben hier nicht so viel kriminelle Strukturen, die sofort dann ins Scheinwerferlicht geraten, sondern es ist möglich, hier länger im Verborgenen zu wirken, auch zum Beispiel in der Finanzkriminalität, in verschiedenen Arten von Kriminalität, in Betrugskriminalität und allem, aber natürlich auch in der eigentlichen organisierten Kriminalität.
Du hast gesagt, dass diese organisierte Kriminalität zugenommen habe, laut deinen Einsichten und Erfahrungen rund in den letzten 5 bis 7 Jahren. Gleichzeitig, wenn man jetzt die allgemeine polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, die kürzlich wieder veröffentlicht worden ist für das letzte Jahr, dann ist auch in dieser Zeit ein starker Anstieg zu sehen, insbesondere auch bei schweren Gewalttaten. Ist das jetzt eine zufällige Korrelation oder hängt das zusammen, die allgemeine Kriminalität und eben die organisierte, auch Clan-Kriminalität?
Das ist keineswegs ein Zufall. Es gibt mehrere Zusammenhänge. Es gibt natürlich die Clan-Kriminalität, die, wie ich bereits erwähnt habe, darauf angewiesen ist, in einer relativ ruhigen Umgebung zu arbeiten und die nicht groß auffallen will. Dann gibt's aber auch die Kriminalität, bei der einfach die einzelnen Fälle sich addieren, bei der wir auch schwerstkriminelle Ereignisse haben, die bis vor ein paar Jahren in der Schweiz selten waren. Es ist aber nicht so, dass die Schweiz jetzt einfach total überfüllt ist durch Kriminalität. Ein früherer Bundesanwalt hat mal gesagt, es sei ja so, die Schweiz ist heute ein Herd der organisierten Kriminalität und total überschwemmt mit organisierter Kriminalität. Da kann ich einen sehr akkuraten Kommentar dazu machen. Das ist ganz einfach Quatsch. Es ist so, natürlich gibt's Ausläufer der organisierten Kriminalität und, wen wundert's, in der Schweiz natürlich auch Finanzkriminalität. Es ist keineswegs so, dass alle organisierte Kriminalität aus dem bösen Jungen besteht, der um die Ecke lauert und einem die Keule über den Kopf haut. Das ist auch so eine Mickey-Maus-Vorstellung, die wir manchmal haben, ist aber nicht. Sondern organisierte Kriminalität besteht vor allem in der Arbeitsteiligkeit. Und zwar, wenn in der organisierten Kriminalität jemand sich damit befasst, Diebstähle zu organisieren, dann braucht er auch organisiert Abnehmer. Und dann braucht er wieder Transportmöglichkeiten und alles das. Dieses Zusammenwirken in der Kriminalität ist in der Schweiz relativ neu. Natürlich, wie gesagt, wir hatten schon lange Kriminalität, wir hatten auch schon Namen für die bösen Banden und alles, das da aufgetaucht ist, aber es ist nicht dieses organisierte Zusammenwirken, das wir bisher auf dem Tisch hatten.
Jetzt habe ich vorher bestimmte Nationen genannt, respektive die Zürcher Kripo hat das, die Kriminalpolizei hat das genannt. Gibt es da bestimmte Spezialisierungen? Kann man zum Beispiel sagen, die italienische Mafia hat sich eher darauf spezialisiert, Balkanbanden machen es anders, diejenigen aus den Niederlanden sind wieder auf speziellen Gebieten tätig oder kann man das nicht irgendwie zuordnen? Gibt es da keine Arbeitsteilung auch punkto Spezialisierung?
Das kann man bis zu einem gewissen Grad schon machen. Aber man muss vorsichtig sein. Also ich glaube, man muss auch sehen, wo Banden nicht tätig sind. Zum Beispiel ist es lange Zeit so gewesen, dass die italienische Mafia praktisch nichts mit schweren Betäubungsmitteln zu tun hatte in der Schweiz. Aber es hat sich dann geändert. Und was eingetreten ist, ist zum Beispiel, dass wir haben hier Banden gehabt in letzter Zeit, die besonders aufgefallen sind durch die Schnelligkeit, mit der sie vorgegangen sind. Wenn du ein Delikt, sagen wir, du bist jetzt Gangster. Ja, du hast manchmal den Gangsterblick, das will ich gar nicht bestreiten. Wenn du nun als Gangster etwas organisieren willst, das wirklich funktioniert, dann brauchst du diejenigen, die schnell abtransportieren, du brauchst die Transporteure, du brauchst die Hehler, du brauchst alles, was man der Schweiz am ehesten zumutet. Das sind zum Beispiel die Hehler und solches. Da sagt man ja Schweiz, ja klar, Banken und alles, ist aber gar nicht speziell so. Natürlich gibt es das, aber das ist nicht ganz generell so. Bei schweren Wirtschaftsdelikten, da haben wir weniger diese organisierte Struktur der organisierten Kriminalität, aber wir haben schon eine Organisationsstruktur, zum Teil in kleineren Gruppen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Du bist relativ jung und das ist wohl in deiner Jugend passiert. Da gab es den Skandal um eine sehr, sehr bekannte und etablierte Bank in Zürich. Diese Bank hat von vor allem italienischen Kunden Gelder entgegengenommen, in Milliardenhöhe addiert. Und diese Gelder wurden dann entsprechend auch untergebracht, haben auch die Zinsen gehabt und alles. Es wurde in dem Sinn innerhalb der Kriminalität durchaus seriös gewirtschaftet. Aber da gab es natürlich auch Spezielles, das jetzt ganz speziell auf diesen Fall, es ist ein Fall, bei dem ich den Beschuldigten später verteidigte, zugeschnitten war. Es ist so, der betreffende Beschuldigte sah, wenn er jeweils den Bankpräsidenten auf seinen Reisen nach Italien vertrat oder ihn begleitete, wenn sich der Bankpräsident Kommissionen auch in Millionenhöhe ausschütten ließ, dann dachte er sich, ja, also wenn die dürfen, warum soll nicht ich auch dürfen? Und das ist das, was durchgehend ist in diesem Fall. Der Banker hat die Kunden nicht betrogen. Das Ganze lief unter einer riesigen Untersuchung Betrug. Das war falsch. Denn wir konnten dann zeigen, dass es eigentlich nicht um Betrug geht. Die Kunden wurden auch in dem Sinn nicht geschädigt. Sie haben freiwillig Zahlungen vorgenommen. Es ging darum, es war eine Veruntreuung von Zahlungen, die eigentlich der Bank gebührten oder die die Kunden eigentlich der Bank zugedacht hatten. Nun, wie gesagt, der Fall ist sehr, sehr bekannt. Es wird euch keine Mühe kosten, den Namen der Bank herauszufinden. Ich sage ihn bewusst nicht, aber diese Strukturen, die sich um eine Deliktsart herum bilden, auch um Finanzdelikte herum, sind im Prinzip typisch für eine Art der organisierten Kriminalität, die nicht mehr einfach ohne jede Arbeitsteilung funktionieren kann. Ich habe damals das Plädoyer begonnen mit dem Satz, er hat vergessen zu teilen. Und das hat zu einem guten Resultat geführt. Also gut, natürlich war es ein Delikt und schweres Delikt, aber es ist schon, man muss an solchen Abläufen auch das Typische sehen. Und da haben wir, soweit organisierte Kriminalität beteiligt ist, nicht den mit dem Knüppel in der Tasche, der einem eins über den Kopf brät. Absolut nicht.
Ja, jetzt mit Blick auf unser nördliches Nachbarland, auf Deutschland, da sind ja diese Clans berühmt-berüchtigt in größeren Städten, in Berlin, im Ruhrgebiet und so weiter. Die kommen zum Teil aus dem Nahen Osten, aus Syrien, aus dem Libanon. Gibt es ähnliche Clanstrukturen hier auch schon? Das ist ein bisschen was anderes, nehme ich an, als jetzt diese Wirtschaftskriminalität, die du vorher geschildert hast.
Nein, es gibt auch diese Strukturen bei uns bereits. Aber sie haben zum Teil ein etwas anderes Schwergewicht. Bei uns sind es vor allem die nordafrikanischen Clans, die rein statistisch eine enorm hohe Kriminalitätsrate aufweisen. Das hat Herr Urbaniok, einer der berühmtesten Psychiater auf diesem Gebiet, auch dargelegt. Er wurde in letzter Zeit immer wieder angefeindet, weil er hier offen spricht. Aber derartige Strukturen gibt es. Und das sind Strukturen, die sich praktisch nicht mehr wegbringen lassen. Es ist so, dass in Deutschland, in verschiedenen Städten, es auch Gebiete gibt, die man als deutscher Beamter praktisch nicht mehr betreten kann. Das ist ein verbotenes Gebiet und da haben wir eben vor allem auch die islamischen Strukturen, wir haben verschiedene andere Strukturen. In Deutschland, in Schweden, da sind diese Strukturen ganz, ganz ausgeprägt und sicher viel ausgeprägter als in der Schweiz.
Eben da gibt's, du hast es gerade angesprochen, diese rechtsfreien Räume. Das ist bei uns noch nicht so. Gibt es das auch schon, Gebiete in der Schweiz, wo sich die Polizei nicht mehr hineintraut?
Das ist eine graduelle Frage. Wenn du als Polizeibeamter damit rechnen musst, wenn du in ein Gebiet gehst und da sogar Delikte aufdeckst, dann ist deine statistische Lebenserwartung erheblich beeinträchtigt. Also das machst du nicht unbedingt. Es ist nicht in der extremen Form wie etwa in Berlin, in Hamburg, aber auch in Holland. Man hat hier natürlich Strukturen sich bilden lassen und man hat zugeschaut, wie Schwerstkriminalität entsteht und sich gesagt, ach ja, das sind ja liebe Jungs, die schlagen sich selber vielleicht einen Kopf ein, aber nicht unbedingt uns. Aber sie machen es eben doch.
Ein weiteres interessantes, auch beunruhigendes Phänomen in diesem Zusammenhang sind die französischen Banlieue-Gangs. Die sind natürlich in Basel, in den Grenzregionen aktiv, auch in der Region Genf. Die kommen da überall über die Grenzen, aber auch bis ins Herzgebiet, bis in die Innerschweiz hinein, auch im Kanton Zürich. Da gab es zum Beispiel eine Reihe von Überfällen auf Garagen, Einbrüche dort. Wie stark schätzt du dieses Phänomen?
Wir haben ein starkes Schwergewicht bei französischen Tätern. Nicht jeder Franzose ist ein Täter, das muss ich hier auch mal sagen. Aber wir haben zum Beispiel diejenigen, die die Hanfplantagen ausrauben. Wir haben eine spezielle Art von Betäubungsmittelhandel mit gestohlenen Betäubungsmitteln und wir haben auch ganz einfach Ausläufer der organisierten Kriminalität aus Frankreich, aus Norditalien und so weiter. Wenn du mich nochmals kurz auf die Banken zu sprechen kommen lässt, es gibt hier natürlich typische Erscheinungen, die eher in der Schweiz auftauchen, die eher vielleicht im Rahmen von mal einem Betrug im Diamantenbusiness in Holland auftauchen oder in anderen Ländern. Dieser Vorgang hier in der Schweiz mit diesem Bankier, er war Bankdirektor, der hier sich quasi die Provisionen auf eine ungewöhnliche Art sicherte, das hat sicher eine Vorreiterrolle in der Schweiz, die noch nicht ganz generell verbreitet ist. Aber es nimmt auch das zu.
Man liest auch immer wieder von sogenannten Tarnbetrieben, wo möglicherweise Geldwäscherei betrieben wird, Barbershops, Gastrobetriebe. Wie schätzt du das ein? Ist das sehr weit verbreitet oder wird das zum Teil auch übertrieben in den Zeitungen?
Hier wird enorm auch übertrieben. Es ist ganz einfach so, nicht jeder Kaugummishop ist eine Geldwäschereieinrichtung für Herrn Putin persönlich. Und vor allem sind die Vorstellungen über Geldwäscherei etwas sehr auf Mickey Maus ausgerichtet. Natürlich gibt es Geldwäscherei und es gibt diese ganzen Vorgänge, aber man kann doch nicht einfach Branchen verunglimpfen und sagen, jeder, der einen Kiosk hat, jeder, der ein Restaurant hat, der ist dann gleich ein Geldwäscher, vor allem, wenn er einen Namen hat, der aufs Ski oder irgend so etwas endet. Das ist völliger Quatsch. Man kann höchstens sagen, dann ist das Essen schmackhafter.
Reden wir doch ein bisschen über die Bekämpfung dieser organisierten Kriminalität. Wer ist da eigentlich zuständig in der Schweiz? Ich kann mich erinnern, und es gab immer wieder große Fälle, wo auch die Bundesanwaltschaft involviert war, wo sie aber spektakulär gescheitert ist. Sind das eigentlich die Kantone und wo kommt da eigentlich die Bundesebene ins Spiel? Kannst du da ein bisschen diese Bekämpfungsebene analysieren? Wie ist das überhaupt generell und wie wird da gearbeitet? Was kann man da kritisieren? Was machen die Behörden gut?
Da kann man sehr vieles kritisieren, das würde aber die Sendung sprengen. Nun, was man sicher kritisieren kann, ist, dass enorm viel aufgebläht wurde, gerade von der Bundesanwaltschaft, von der auch Bundespolizei. Und dieses Aufblähen ist natürlich das Gegenteil von sinnvoller Ermittlung. Wenn man so aufbläht, dass man einfach bei jedem Grashalm umdrehen muss und dann schauen muss, ob das nicht Geldwäscherei ist, dann wird es idiotisch. Aber ich will das nicht jetzt nun generell unterstellen, sondern ich will einfach festhalten, das Aufblähen von Kriminalfällen ist das Gegenteil von sinnvoller Ermittlung.
Jetzt nennt man dich immer gerne auch in den Medien einen sogenannten Milieuanwalt. Du hast Persönlichkeiten aus dem sogenannten Milieu vertreten, auch in einer langen Anwaltskarriere. Was waren deine Erfahrungen dort?
Nun, es ist ganz einfach. Ich scheue nicht dazu, als Strafverteidiger auch Klienten zu haben, die etwas angestellt haben. Und ich glaube, das ist ja das Wesen der Sache. Und als das so etwas sich herumgesprochen hat, bekannt wurde, dann kam plötzlich auf, ja, der Landmann, der ist doch der Milieuanwalt. Ich bin keineswegs unglücklich über diese Bezeichnung, denn natürlich, wer im Milieu tätig ist, wer sogar in der Kriminalität im Milieu tätig ist, der braucht einen Anwalt und braucht auch einen guten Anwalt. Also ich freue mich eigentlich über die Bezeichnung.
Gut, das ist offenbar auch geschäftsfördernd für dich, wenn man dich so nennt. Kannst du uns noch einen Einblick geben, punkto der Frage Milieu? Ist da alles kriminell? Wo ist da die Grenze? Gibt es da auch einen großen legalen Bereich? Und wie ist da das Verhältnis zwischen kriminellem und nicht kriminellem Milieu, falls man das denn wirklich so unterscheiden kann?
Da ist ein mitunter großes Missverständnis. Absolut nicht jedes Milieu ist kriminell. Milieu heißt einfach eine Art in sich geschlossene Gruppierung oder die untereinander etwas Wissensaustausch betreibt und so weiter. Es gibt auch das Milieu der Juweliere, es gibt das Milieu der Uhrenfabriken etc. Also Milieuanwalt heißt in dem Sinn gar nichts. Aber es gibt natürlich Milieu, das verstärkt Tätigkeit im Kriminellen entfaltet. Aber gerade solches Milieu ist nach meiner Erfahrung nicht das Milieu, von dem man am meisten Angst haben muss. Ich habe eher Angst, wenn ich in einer deutschen Großstadt, in Essen oder irgendwo in der Nacht um eine Ecke gehe und dann um dieselbe Ecke vielleicht gebracht werde. Das ist weniger schön, aber es ist einfach so, das heißt nichts anderes, als dass man sich spezialisiert auf etwas. Also Milieu ist nicht unbedingt negativ auszulegen und Milieu, vor allem Sexmilieu, ist ja von vornherein gar nicht unbedingt kriminell. Milieu im Sinn von Sexmilieu ist gerade in der Schweiz und in Deutschland praktisch nicht kriminell. Das heißt, es gibt Ausläufer, die es sind, Ausläufer, bei denen die Frauen geplagt werden und so weiter, aber es ist grundsätzlich zulässig. Und diese grundsätzliche Zulässigkeit ist etwas sehr, sehr Gutes in der Schweiz und in Deutschland, aber auch in Holland. Und das ist etwas, was wir beibehalten sollten. Also wenn jemand einen Puff hat mit 100 Frauen und allen Frauen geht's gut und die verdienen mehr als, ja, was weiß ich, dann ist ja eigentlich nichts weiter einzuwenden. Einzuwenden ist dann, wenn die Frauen unterdrückt werden und so weiter.
Ja, vielen Dank, Valentin Landmann, für diese sehr interessanten Ausführungen. Wir haben uns mit dem Rechtsanwalt Valentin Landmann und Milieuanwalt, wie man sagt, unterhalten über die organisierte Kriminalität in der Schweiz und anderswo. Vielen Dank, Valentin, dass du bei uns in der Sendung warst.
Ich danke dir.
Das ist es gewesen, liebe Zuhörer von der Schweizer Stunde. Mein Name ist Philipp Gut. Ich habe mich unterhalten mit dem Unternehmen und Wirtschaftsprofessor Giorgio Behr über die Verträge der Schweiz mit der EU und mit dem Rechtsanwalt, dem sogenannten Milieuanwalt Valentin Landmann, über die Clankriminalität in unserem Land. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie nächste Woche bei meinen Kollegen wieder dabei sind, wenn es heißt Willkommen zur Schweizer Stunde im Konterfunk. Tschüss und bis dann.